Radio SRF. 18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Die Entschuldigung.
Ich möchte mich schlicht und einfach entschuldigen.
Bundespräsident Maurer entschuldigt sich bei den Schweizer Juden. Der Grund für die Entschuldigung. Die Schweiz war im Zweiten Weltkrieg nicht bloß rettende Insel, wie dies Uli Maurer sagte, sondern hat auch Juden in den sicheren Tod zurückgeschickt. Und das verstanden damals sogar 14-jährige Mädchen, die 1942 einen spektakulären Brief an den Bundesrat schickten.
Wir hätten uns nie träumen lassen, dass die Schweiz, die Friedensinsel, die barmherzig sein will, diese zitternden, frierenden Jammergestalten wie Tiere über die Grenze wirft.
Inlandredaktor Peter Maurer hat eines der Mädchen von damals besucht. Und der Neuanfang, das Gespräch mit der neuen Leiterin der Solothurner Literaturtage, Bettina Spörri. Echo der Zeit, am Mikrofon Peter Vögeli. Und bevor wir mit all diesen Themen loslegen, die Übersicht des Tages mit Christian Lüscher.
Slowenien will 15 staatseigene Betriebe verkaufen, darunter die zweitgrößte Bank des Landes, den größten Telekom-Anbieter sowie die staatseigene Fluggesellschaft. Das hat die slowenische Regierung beschlossen. Sie will vermeiden, die EU und den Internationalen Währungsfonds um Finanzhilfe zu bitten, denn diese wären nur gegen harte Bedingungen zu bekommen. Regierungschefin Bratuschek sagte, auch die Mehrwertsteuer werde erhöht von 20% auf 22%. Trotz rigoroser Sparmaßnahmen werde das Budgetdefizit dieses Jahr auf 7,8% steigen, nächstes Jahr werde es aber nur noch 3,3% betragen. Die Bank von England hält an ihrer Geldpolitik fest. Der Leitzins bleibt bei 0,5%. Und es werden nicht noch mehr Staatsanleihen gekauft als bisher, um die Wirtschaft zu beleben. Die britische Wirtschaft war im ersten Quartal um 0,3% gewachsen. In Aachen hat die Präsidentin Litauens Dalia Grybauskaitė den Karlspreis für Verdienste um die Einigung Europas entgegengenommen. In ihrer Rede zollte sie Deutschland Respekt für seine Führungsrolle in der europäischen Wirtschafts- und Schuldenkrise. Berlin steht für einen Sparkurs ein. Litauen strebt nach der Überwindung einer schweren Wirtschaftskrise die Aufnahme in den Euroraum an. China fordert Israel auf, Hindernisse für Friedensverhandlungen mit den Palästinensern wegzuräumen. China betrachte sich als Freund beider Seiten, betonte Premierminister Li bei einem Empfang für Israels Regierungschef Netanyahu in Peking. Zwei Tage vor Netanyahu war Palästinenserpräsident Abbas in Peking empfangen worden. China und Israel wollen künftig mehr zusammenarbeiten auf den Gebieten der Landwirtschaft, der Wissenschaft und der Technologie. In Pakistan haben Unbekannte den Sohn des früheren Premierministers Gilani entführt. Gilani beschuldigte politische Gegner, hinter der Tat zu stecken. Die Entführung geschieht vor dem Hintergrund der Parlamentswahlen vom Samstag. Ein massives Sicherheitsaufgebot soll dafür sorgen, dass Islamisten keine Anschläge verüben. Während des Wahlkampfes waren über 100 Menschen bei Attentaten auf Politiker gemäßigter Parteien getötet worden. Allein in der bevölkerungsreichsten Provinz Punjab sind nach Angaben der Armee rund 300.000 Soldaten und Polizisten im Einsatz. Im deutschen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern sind bei einem Blitzeinschlag rund 40 Menschen verletzt worden, 6 davon schwer. Das Unglück passierte während einer Vatertagsparty in Dabel östlich von Schwerin. Viele der rund 500 Besucher hätten einen Schock erlitten. Nach ersten Erkenntnissen schlug der Blitz am frühen Nachmittag in eine Baumgruppe und einen Stromkasten ein. Durch den Einschlag in den Stromkasten habe sich die Wirkung des Blitzes vermutlich vergrößert, sagte ein Polizeisprecher. Der Deutsche Thomas Bach will Nachfolger von Jacques Rocke an der Spitze des Internationalen Olympischen Komitees werden. Der 59-jährige Bach ist der Erste, der seine Kandidatur bekannt gibt. Bach war 1976 Olympiasieger im Florettfechten geworden. Er gehört dem IOC bereits als Vizepräsident an. Geduld gebraucht haben Autofahrer, die am Auffahrtstag in den Süden unterwegs waren. Schon kurz nach 6 Uhr stockte der Verkehr vor dem Nordportal des Gotthardtunnels. Bis am Mittag wuchs die Autoschlange auf 10 Kilometer Länge an, was eine Wartezeit von gegen 2 Stunden bedeutete. Am Nachmittag bildete sich der Stau zurück. An der Eishockey-WM gab es heute eine große Sensation, Reto Held.
Nach den teils überraschenden Siegen der Schweiz schlug heute Frankreich zu. Die Franzosen gewannen gegen den hohen Favoriten Russland 2-1, wobei sie gar ein 0-1 wettmachten. In der Schweizer Gruppe hat der Favorit Tschechien ebenfalls große Mühe. Gegen Dänemark gelang das 1-0 eben erst in der 46. Minute. Die Schweiz hat heute und morgen Ruhetag. Im Tennis hat Roger Federer in Madrid im Achtelfinal den ersten Satz abgegeben. Er verlor gegen Kei Nishikori 4-6, führt nun aber im zweiten Satz mit 4-1. Im Fußball wird, wie erwartet, David Moyes neuer Trainer von Manchester United. Erst gestern war bei Man U Sir Alex Ferguson überraschend auf Ende Saison zurückgetreten. Moyes ist wie Ferguson Schotte, trainiert im Moment Everton und bekommt bei Manchester United einen 6-Jahres-Vertrag. Und beim Giro d'Italia gewann Mark Cavendish bereits seine 2. Etappe in diesem Jahr. Der Brite war im Sprint erneut nicht zu schlagen. Leader bleibt Luca Paulini aus Italien.
Das Wetter. Am Morgen zunächst teils kräftiger Regen, tagsüber aus Westen und im Süden freundlicher. Es wird kühl mit 11 bis 17 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit folgenden Themen. Ein Brief und seine Geschichte.
Sehr geehrte Herren Bundesräte.
Die Schweizer Flüchtlingspolitik im Zweiten Weltkrieg. Die Schweiz und Israel. Außenminister Didier Burkhalter versucht, Israel zurück an den Tisch des UNO-Menschenrechtsrates zu bringen. Und die Schweiz und ihre Autoren. Auf immer mehr Kanälen, aber immer weniger Sprachrohr der Nation. In seiner Botschaft zum Holocaust-Gedenktag vom 27. Januar hat Bundespräsident Ueli Maurer die Schweiz als rettende Insel für viele Bedrohte und Verfolgte bezeichnet. Das war sie, aber für viele, die an der Grenze in den sicheren Tod zurückgewiesen wurden, war sie es nicht. Und das gehört zum Allgemeingut Schweizer Geschichte. Deshalb hat Ueli Maurer massiv Kritik geerntet von Vertretern der Schweizer Juden und Historikern. Gestern Abend hat sich der Bundespräsident vor den Delegierten des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes entschuldigt. Elmar Plotzer.
«Ich habe in den letzten Monaten etwas gelernt», sagte Ueli Maurer gestern Abend.
«Es kommt nicht nur darauf an, was man sagt, sondern auch auf das, was man nicht sagt.»
Nichts gesagt hatte Bundespräsident Maurer im Januar zu den jüdischen Flüchtlingen, die im Zweiten Weltkrieg an der Schweizer Grenze abgewiesen wurden. Nichts zur Schweizer Mitverantwortung für den Judenstempel. Gestern Abend, als Ueli Maurer in St. Gallen vor den Delegierten des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes stand, drückte er darüber sein Bedauern aus.
«Ich möchte mich schlicht und einfach entschuldigen dafür, dass wir diesen Aspekt ausgelassen haben, und ich kann Ihnen versichern, Sie finden sowohl bei mir im Amt wie bei mir persönlich jederzeit offene Türen. Ich habe allergrößten Respekt vor Ihrer Arbeit, allergrößte Hochachtung vor Ihrer Religion, und ich möchte mich schlicht und einfach dafür entschuldigen.»
Inhaltlich sagte Maurer allerdings auch jetzt nichts zur Schweizer Flüchtlingspolitik im Zweiten Weltkrieg. Dafür versuchte er zu erklären, wie das umstrittene Kommuniqué zum Holocaust-Gedenktag zustande gekommen war, in der Zeit, als er am WEF in Davos weilte.
«Protokollarisch wurde es vorbereitet in 2 Departementen. Ich habe es dann kurz überflogen, gefragt, macht man das immer etwa so? Man hat mir bestätigt, das sei immer etwa so gewesen. Und so ging dann das hinaus.»
Ueli Maurers Worte sind gestern Abend an der Delegiertenversammlung gut angekommen. Die Entschuldigung des Bundespräsidenten bedeute ihm viel, sagte Herbert Winter, der Präsident des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes.
«Ich habe das nicht unbedingt erwartet. Ich habe erhofft, dass sich Bundespräsident Maurer doch äußern wird zu dem, was er gesagt hat oder eben nicht gesagt hat im Januar. Er hat sich entschuldigt und ich möchte doch sagen, auf einer persönlichen Note, ich kenne wenige Politiker, die sich für etwas entschuldigen und das muss ich ihm doch eigentlich hoch anrechnen.»
Zugleich mahnte Winter, mit dem Thema Schweiz im Zweiten Weltkrieg müsse man sich weiter befassen. Es sei wichtig, dass die Menschen im Land die Licht- und Schattenseiten der damaligen Politik kennen würden. Als Vorbild für Zivilcourage erwähnte Herbert Winter den früheren St. Galler Polizeikommandanten Paul Grüninger, der vielen jüdischen Flüchtlingen das Leben rettete, weil er sie entgegen den offiziellen Anweisungen über die Grenze ließ.
Der Einsatz für Menschen und für die Menschlichkeit. Und das hat Grüninger ausgezeichnet. Er hat gesetzliche Vorschriften verletzt, hat Risiken für sich in Kauf genommen, hat seine ganze Karriere aufs Spiel gesetzt. Und das ist einfach eine ethische Haltung, die für mich bewundernswert ist.
Von solchen Menschen könne man auch heute noch viel lernen.
Warum sich Bundespräsident Ueli Maurer entschuldigt hat, entschuldigen musste, zeigt gerade die folgende Geschichte von Inlandredaktor Peter Maurer. Denn im Herbst 1942 wussten selbst Jugendliche, dass die Schweiz jüdische Flüchtlinge an der Grenze zurückwies, meist in den Tod. 22 Mädchen einer Schulklasse in Rorschach schrieben damals dem Gesamtbundesrat einen Brief und kritisierten diese Politik. 14-jährige Mädchen mit Zöpfen, die eine wütende Reaktion des Justizministers ernteten, vorgeladen wurden und ein Verbot erhielten, über ihren Brief zu sprechen. Die heute 85-jährige Rosemarie De Luca ist eine der wenigen noch lebenden Unterzeichnerinnen dieses Briefes. Peter Maurer hat sie an ihrem Haus am Bodensee getroffen.
Das ist ein Klassenfoto, ja. Das war ein Schulausflug oder irgendetwas, ich weiß es auch nicht. Jetzt muss ich gerade mal schauen, wartet sie.
Wieder mal das Bild anschauen. Schwarz-weiß, Mädchen mit Zöpfen, schon fast junge Frauen, offene Gesichter, Lachen. Sekundarklasse 2C, Rorschach. Damals hieß Rosemarie De Luca noch Rosemarie Gansner. Damals. Und heute?
Ah, das ist Margret Lehmann. Ja, die ist auch gestorben. Ruth Locher, die ist auch gestorben. Hildegard Forster, die ist auch gestorben. Aha. Ja, sind ein Haufen gestorben. Wahnsinnig.
Wahnsinn, wie schnell das geht mit dem Leben und dem Tod. Und leben wollten doch auch sie, die Flüchtlinge, die damals 1942 kamen. Auch jene sechsköpfige jüdische Familie, die es über die Grenze im Jura geschafft hatte. Man hat sie zurückspediert. Es stand in der Zeitung und die Schülerinnen in Rorschach haben es gelesen.
Es ist um die Juden gegangen, einfach weg. Zur selben Zeit hat man schon gewusst, dass die Juden umgebracht werden. Da haben alle gewusst, wenn sie wollen.
Und dieses Wissen war unerträglich, wühlte die Mädchen auf, verstörte sie. Und sie schrieben sauber und gutleserlich nach Bern.
Sehr geehrte Herren Bundesräte.
Rosemarie De Luca, die alte Frau mit den jungen Augen, liest vor. Rorschach, den 7. September 1942.
Wir können es nicht unterlassen, Ihnen mitzuteilen, dass wir aufs Höchste empört sind, dass man die Flüchtlinge so herzlos wieder in das Elend zurückstößt.
Am Schluss setzten 22 der 32 Schülerinnen der Klasse 2C ihren Namen unter die klaren Worte.
Wir hätten uns nie träumen lassen, dass die Schweiz, die Friedensinsel, die barmherzig sein will, diese zitternden, frierenden Jammergestalten wie Tiere über die Grenze wirft.
Der Brief, der mit Hochachtung und vaterländischer Verbundenheit schloss, löste im Bundeshaus eine Staatsaffäre aus. Justizminister Eduard von Steiger persönlich, damals verantwortlich für die Flüchtlingspolitik, für die «Das Boot ist Vollhaltung», griff in die Tasten und nahm die Rorschacher Schülerinnen ins Gebet, 4 Seiten lang.
Liebe junge Schülerin, ich bin überzeugt, dass du rot werden wirst, den Bundesrat mit Vorwürfen überschüttet zu haben, wenn dir einmal alle Schwierigkeiten, die mit diesen Flüchtlingsfragen zusammenhängen und die Leistungen derjenigen, die für die Flüchtlinge mit Hingebung und Liebe arbeiten, besser bewusst sind.
Rosemarie De Luca, die Tochter eines glühenden Sozialdemokraten, die nach der Schule Konfektionsverkäuferin lernte und vorübergehend nach Kanada auswanderte, schüttelt heute den Kopf.
Mein Gott, das ist ja furchtbar. Was soll da eigentlich? Das ist eine Predigt. Eine schlechte. Was der da zusammenfasselt, das darf doch nicht wahr sein. Ein solcher Bruch.
Meine liebe junge Schweizerin, du kannst sicher sein, dass wir uns mit unserer Tätigkeit vor unseren Vorfahren, vor der ganzen anderen Welt und vor dem lieben Gott verantworten dürfen. Vor diesem Examen habe ich nicht Angst. Es wird streng sein, aber gerecht.
Von Steiger beließ es jedoch nicht bei seiner magistralen schriftlichen Lektion. Und der Luca ist heute überzeugt.
Herr von Steiger, er hat Angst vor uns, als er so einen Aufruhr gestartet hat.
Die Bundesanwaltschaft wurde eingeschaltet und die Staatsschützer kamen zum Schluss.
Der Inhalt dieses Briefes ist geneigt, die Bevölkerung in Unruhe zu versetzen und die Sicherheit des Landes zu gefährden.
Kritik von Schülerinnen als Gefährdung der inneren Sicherheit.
Und dann hat man uns nachher behandelt wie Verbrecher.
Auf Anweisung von Steigers wurden die jugendlichen Schreiberinnen und ihr Klassenlehrer verhört. Die Staatsschützer witterten nämlich eine Verschwörung und wollten partout nicht glauben, dass junge, aufrechte Schweizerinnen zu so etwas fähig sind. Rosemarie De Luca streichelt Nirvana, ihre Katze, und lächelt.
Weder Eltern noch Lehrer, da haben wir alles ganz allein gemacht.
Die Verhöre, die staatlichen Einschüchterungsversuche brachten freilich nichts. Auf Disziplinarmaßnahmen gegen die aufmüpfigen Schülerinnen wurde schließlich verzichtet.
Ja, und wenn sie es gestraft hätten, was hätten sie gemacht? Eine Strafkarte. Und wenn sie alle überkommen, ist es so wurscht.
Hä? Rosemarie De Luca sitzt vor einem Strauß gelber Rosen. Überall sind Orchideen. Bei mir, sagt die alte Frau, blüht es immer. Und, fragt der Besucher, würden Sie es noch einmal machen?
Sicher.
Inlandredaktor Peter Maurer. Vor gut einem Jahr schlug Israel die Tür zum UNO-Menschenrechtsrat in Genf zu und brach sämtliche Kontakte ab. Und boykottiert seither den Menschenrechtsrat, das oberste Menschenrechtsgremium, das 47 Mitglieder zählt, aber für sämtliche Staaten der Welt die Standards setzt und überprüft. Nun bahnt sich eine überraschende Rückkehr an. Auch dank Vermittlungen der Schweiz. Fredrik Steiger.
Kein Land wird im UNO-Menschenrechtsrat derart häufig kritisiert und verurteilt wie Israel. In der jüngsten Sitzung, etwa vom UNO-Botschafter Pakistans, wegen der illegalen jüdischen Siedlungen im Westjordanland.
The draft resolution reiterates the illegality of settlements as stated in the ICJ's advisory.
Jerusalem bemängelt auch, dass UNO-Berichterstatter über Israel, allen voran der amerikanische Jurist Richard Falk, zutiefst anti-israelisch seien, was im Fall von Falk nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Als einziges Land kann Israel de facto auch nicht Mitglied des Menschenrechtsrates werden, denn keine der regionalen Staatengruppen akzeptiert es in ihren Reihen. Und nur diese Staatengruppen haben das Recht, Kandidaten für die Wahl in UNO-Gremien zu nominieren. Aus all diesen Gründen kündigte im März 2012 die Regierung Netanyahu kurzerhand jegliche Zusammenarbeit mit dem Menschenrechtsrat auf. Als bisher einziges Land der Welt verweigert sich Israel also auch der für alle 193 UNO-Mitgliedstaaten obligatorischen Menschenrechtsüberprüfung. Der Präsident des Menschenrechtsrates musste das Fernbleiben des Landes feststellen.
We had to convene this afternoon to proceed with the review of Israel.
It is Israel here.
I see that.
Die Empörung in vielen Hauptstädten war groß. Nur wenige äußerten Verständnis für den Boykott. Die Frage ist auch, ob sich Israel mit dem Boykott nicht selber am meisten schadet. Wer sich dem Dialog verweigert, bekommt kaum je Recht. Die Schweiz, die als Patin des Menschenrechtsrates eine wichtige Rolle spielt, versucht beharrlich, Israel von seiner selbstgewählten Isolierung abzubringen. Außenminister Didier Burkhalter betonte das auch soeben bei seinem Treffen in Jerusalem mit Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Offiziell will Israel von einem Kurswechsel noch nichts wissen. Der Menschenrechtsrat sei parteiisch gegen Israel. Doch hinter den Kulissen gibt es überraschend Bewegung. Die pro-israelische Nichtregierungsorganisation UN Watch verkündet bereits, als sei es eine Tatsache, Israel kehre dank der Hilfe von Bundesrat Burkhalter in den Menschenrechtsrat zurück. Schweizer Diplomaten äußern sich vorsichtiger. Noch stelle Israel für seine Rückkehr Bedingungen. Sie zu erfüllen gehe nicht, sonst würde das Land ja für seine Trotz- und Verweigerungshaltung sogar noch belohnt. Offenkundig sei aber, dass das israelische Außenministerium selber wieder mit dem Menschenrechtsrat kooperieren möchte und dass die Regierung in Jerusalem nach der jüngsten Wahl Anfang Jahr von ganz weit rechts etwas in die Mitte gerückt ist. Deshalb gibt es auf einmal eine gewisse Dynamik in der blockierten Situation. Was diese Dynamik bewirkt, muss sich bis zur Junisession des Menschenrechtsrates klären. denn dann steht die Überprüfung der Menschenrechtslage in Israel erneut auf dem Programm. Und dann muss das Land Farbe bekennen, ob es kooperieren will.
Nach 34 Jahren Solothurner Literaturtagen unter Veronika Jäcki beginnt mit der morgigen 35. Ausgabe eine neue Ära. Neu leitet Bettina Spöri das renommierte Autorentreffen. Und das Motto des diesjährigen Treffens lautet «Anfänge». Unter anderem geschieht dies auch spielerisch. Autoren wird der Anfang eines Buches vorgelegt und sie müssen dazu eine neue Geschichte erfinden. Ich habe Bettina Spöri gefragt, was ist Ihr Lieblingsbuchanfang?
Also ich habe da sehr viele Anfänge, die ich liebe. Ich habe mir das auch gerade so ein bisschen überlegt auf das Festival hin. Und es gibt zum Beispiel natürlich diesen ersten tollen Satz aus Franz Kafkas Prozess. Jemand musste Josef K. verleumdet haben und so weiter. Also ohne, dass er was Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet. Und das finde ich doch einen ganz speziellen Anfang, weil man da gleich merkt, das ist ein Skandal. Da wird jemand unschuldig verhaftet und ja, es passiert was mit ihm. Wir fragen uns, was soll das?
Auch Sie machen mit den Solothurner Literaturtagen einen Neuanfang, indem Sie einen Think Tank ins Leben rufen, der am Sonntag eine Solothurner Verlautbarung vorstellen wird. So in etwa weiß man ja wahrscheinlich, was drinstehen wird. Was denn?
Ja, also so genau. Wissen Sie schon, was drinstehen wird?
Nein, aber es gab ja schon Beratungen und Treffen im Vorfeld.
Genau. Ich habe ein bisschen mitbekommen, was so die Anliegen sind, wie da diskutiert wurde. Ich denke, es ist natürlich sicher klar, dass die Autoren und Autoren versuchen, da jetzt auch ein Bein in die Tür zu stellen, weil die Buchpreisbindung gefallen ist in der Schweiz und man sich wirklich fragen muss, wie geht es weiter mit der Literaturförderung in diesem Land? Was machen die Politiker, was machen die Autoren, um auch diese Literatur wirklich stärker wieder in den Fokus zu rücken?
Wird es auch politisch-literarische Forderungen geben, sage ich mal?
Ganz sicher, ja. Also auch konkrete Maßnahmen, Vorstellungen, Forderungen, Visionen. Da geht es zum Beispiel darum, dass die Bibliotheken wirklich auch bei Schweizer Verlagen ihre Bücher anliefern sollen, sich darum kümmern, dass das sozusagen dann nicht irgendwie über welche billigen Verteiler irgendwo im Ausland oder Internet läuft und so.
Neu werden ja auch Lesungen simultan übersetzt. Für mich klingt das aber nicht nach echter Verständigung, denn gerade Literatur sollte ja für sich selber sprechen, ohne Übersetzer.
Ja, die Literatur wird auch nicht übersetzt. Es ist so, dass die Gespräche über Literatur übersetzt werden.
Haben dann die Autoren aus den verschiedenen Sprachregionen bisher zu wenig miteinander gesprochen?
Ja, das ist wirklich so, dass selbst in Solothurn eigentlich die Gruppen sehr unter sich blieben. Ich habe das auch beim Autorenessen bemerkt. Dann gab es den Tisch mit den italienischsprachigen Autoren, daneben den mit den französischsprachigen und die Mehrheit die deutschsprachigen. Und ich fand das eigentlich schade.
Ein Thema ist ja auch Niklaus Meinberg. Und zwar geht es um die Aktualität dieses Autors, der vor 20 Jahren gestorben ist. Ich habe mich allerdings gefragt, so wichtig er war, so weit weg scheint er jetzt zu sein. Gibt es überhaupt einen Einfluss oder eine Aktualität von Niklaus Meinberg heute in der Schweiz?
Ja, insofern, als er natürlich eine Figur war, die sich eben einmischte. Eine Figur, die sehr pointiert sprachlich das auch zum Ausdruck brachte. Und das ist ja interessant, dass mal als Spiegel neben die heutige Zeit zu stellen und zu fragen, eben, wie sehr ist er denn jetzt eigentlich noch aktuell, inwiefern brauchen wir denn in dem Sinne einen Meinberg oder nicht? Man kann diese Frage auch am Ende vielleicht negativ beantworten, dass man sagt, nein, das ist heute anders, aber wie ist es denn heute genau?
Wenn Sie dieses Thema ansprechen, zum Beispiel frage ich mich, warum mischen sich Autoren in der Schweiz nicht richtig ein? Ich denke zum Beispiel an die Rede von Dürrenmatt, die Schweiz, ein Gefängnis, 1990, als er zu Václav Havel gesprochen hat. Eine solche Rede vermisse ich seit 22 Jahren in der Schweiz.
Ich vermisse solche Reden in dem Sinne nicht, weil ich finde, es braucht auch nicht einen renommierten Autor, um diese Stimme zu sein. Ich meine, dass es heute auch sehr viele politisch in dem Sinn denkende Autoren gibt und Autorinnen. Und das schließt vielleicht an die Frage Meinberg an. Ich denke, das System ist heute anders und die medialen Möglichkeiten sind anders. Es ist viel vielfältiger und viel vielschichtiger. Und ich denke eben doch, dass es sogar eigentlich mehr Autoren gibt, die sich aber in verschiedenen Kanälen kulturpolitisch äußern. Oder es gibt zum Beispiel Daniel Metzger, der Schauspieler ist, aber auch Dramatiker und auch Bandsänger von dieser Band A Bang and a Whimper und schlussendlich aber auch seine Prosatexte vorträgt in einer Performance. Also einfach diese Linien sind durchlässig geworden und das ist ein auffallendes Phänomen. Und ich finde es eigentlich jetzt persönlich schön, dass sie nicht mehr diese Verpflichtung empfinden oder dieses Gefühl von, ich bin jetzt irgendwie das Sprachrohr der Nation. Das ist ein bescheidener Anspruch, den sie haben. Aber sie sind eigentlich gar nicht unbedingt weniger engagiert in den Themen, die sie behandeln.
Die neue Leiterin der Solothurner Literaturtage, Bettina Spörri. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Monika Oetli. Für die Nachrichten Thomas Akkola. Am Mikrofon Peter Vögeli.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.